Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Im Glauben wachsen. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit der Frage, wie unsere Beziehung zu Gott wachsen und stärker werden kann. Die Lektionen laden uns ein, durch Gebet, Bibelstudium und Vertrauen neu in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben und auch in Herausforderungen im Glauben standhaft zu bleiben. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
So, willkommen, herzlich willkommen hier zum Bibelgespräch aus Bogenhofen. Wir sind wieder hier in dieser Runde zusammen und machen uns Gedanken darüber, worauf es ankommt, im Glauben zu wachsen. Und heute wollen wir darüber sprechen, worauf es ankommt, über Gott zu sprechen. Hier mit mir in der Runde habe ich Carmen, Denise und Bojan. Ich bin der Thomas. Und bevor wir einsteigen, wollen wir noch miteinander beten. Allmächtiger Gott, wir kommen zu dir, weil wir dich brauchen. Heute wollen wir darüber reden, worauf es ankommt, im Glauben zu wachsen, vor allem wenn wir mit anderen über dich reden, wie dadurch unser Glaube wachsen kann. So bitten wir dich, Herr, dass du jetzt uns in diesem Gespräch leitest, dass du zu uns sprichst, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass wir dein Wort richtig verstehen, es auch richtig anwenden, sodass dadurch unser Glaube wächst. Hab Dank dafür. Amen.
Amen. Amen.
Ich danke euch, dass ihr dabei seid und danke für eure Zeit. In der Lektion haben wir ja gleich am Anfang eine sehr interessante Anekdote von einem Pastor, der am Sabbatmorgen früh aufsteht und dann doch ziemlich gestresst zum Gottesdienst fährt. Unterwegs gibt es da jemanden, der nimmt ihm noch die Vorfahrt und dem zeigt er noch ordentlich die Faust. Dann ist er im Gottesdienst, sitzt dort in der Sabbatschule im Bibelgespräch und dann fällt ihm auf, da sitzt der Mann, dem er noch die Faust gezeigt hat. Was denkt ihr, wie schnell kann es passieren, dass wir Dinge wissen, und doch es nicht gelingt, es umzusetzen?
Ich glaube, es ist so offensichtlich, dass jeder hat schon irgendwas im Kopf. Das passiert einfach, ja. Also ich denke, auch wenn man gerade mit Kindern arbeitet, die halten einem ganz schnell den Spiegel vor, wenn man was anderes sagt, als das Handeln dann danach ist, ja. Denen fällt das ganz schnell auf, ja. Also ich glaube, das passiert einfach ganz unbewusst.
Ich glaube, das ist ja auch, solange wir es merken, ist es ja noch gut. Stell dir vor, wir merken das gar nicht, dass es da eine Kluft gibt zwischen unserem Reden und unserem Handeln und meinen, wir wären in Ordnung und da ist alles super. Ne?
Das gehört sich so. Ne?
Ja, ja.
Ich glaube auch, die Entfernung vom Kopf zum Herzen, also wirklich, dass es in einen übergeht, dass man nicht nur etwas weiß, sondern es wirklich immer auslebt in allen Situationen. Ich glaube, wenn es gerade gut läuft und man eh gut drauf ist, dann ist es total leicht, das umzusetzen, was man weiß. Aber wenn man gerade in einer Ausnahmesituation ist, dann kommt das natürlich aus dem Herzen raus. Und das ist vielleicht nicht immer das, was man möchte.
Ja, natürlich, ja. Und gerade auch jetzt bei diesem Thema, wo wir uns Gedanken machen, wie wir mit anderen über Gott reden. Ich glaube, da mangelt es oft nicht am Wissen. Als Christ, da spürt man, da ist eine Botschaft, das Evangelium, wie wir lesen es in der Bibel, auch das, was weitergeben sollen. Manche sagen auch müssen. Nun ist ja nicht jeder unbedingt so extrovertiert. Manche sind ja eher so introvertiert. Und bei den Introvertierten ist jetzt vielleicht nicht die Bühne so eine Komfortzone. Aber was denkt ihr, wie geht's euch denn, wenn ihr so hört, mit anderen über Gott reden, wenn ihr das so hört, wie wichtig das ist und bedeutsam das ist und notwendig das ist, das Evangelium weiterzugeben? Ist das eher, wo ihr sagt, ja, juhu, ich gehe jetzt gleich zum Nächsten? Oder eher so, naja, sollen das lieber die anderen machen?
Ja, aber du hast ja gesagt, bin ich eher intro oder extrovertiert? Und das müssen wir ja auch wahrnehmen. Jesus spricht ja von Talenten, die er uns gegeben hat. Ich habe mal ein Pilotprojekt in Deutschland gehabt und der Gemeinde das vorgestellt. Die waren bereit, die wollten das gern machen, Pilotgemeinde werden. Und dann hat eine Schwester gesagt, muss ich von Haus, von Tür zu Tür gehen? Habe ich gesagt, wenn du das fragst, dann musst du bestimmt nicht, weil ich glaube, du bist dann nicht die Extrovertierte, die es gern. Dann bin ich dabei. Ja, und hat dann eine ganz andere Aufgabe genommen, Büchertisch und andere Aufgabe und ist bis heute glücklich da drin. Das heißt, da müssen wir natürlich aufpassen. Nicht jede Art von Verkündigung ist für jeden gegeben. Ja, Petrus sagt, wir sollen alle bereit sein, jederzeit Verantwortung zu geben, aber nicht jeder ist berufen, Apostel zu werden oder Evangelist. Ja, das müssen wir auch unterscheiden. Und dann fühlen sich die Leute wohl. Sonst machen wir ihnen einen Druck, den die Bibel nicht vorgesehen hat. Gott hat verschiedene Gaben gegeben.
Ja. Also ich würde mich auch eher zu den Introvertierten zählen. Und dieser Vers, den du auch gerade zitiert hast, den wir sicherlich später noch lesen werden, der ist für mich so Mut machen, weil ich mir denke, ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn mich jemand anspricht auf meinen Glauben. Da brennt in mir das Herz und da freue ich mich. Und dann erzähle ich total frei, wo ich jetzt von mir aus auf niemanden zugehen würde und ihm irgendwas überstülpen würde, wo ich nicht weiß, ob er das überhaupt wissen will. Und das ist viel leichter, wenn ich gefragt werde. Und ansonsten versuche ich still, vielleicht durch mein Handeln, das trotzdem zu zeigen. Aber selbst das fällt mir manchmal schwer. Also muss ich ehrlich sagen.
Ja. Ja. Ich glaube, es ist auch so eine Mischung. Es ist nicht 100% das eine oder das andere. Es kommt ganz stark auf die Situation drauf an und auf das Umfeld. Mhm. Fühle ich mich dort wohl, dann bin ich vielleicht freier, was zu sagen. Ich kann mich auch erinnern, also als Jugendlicher, wenn ich da gehört habe, Outreach, oh nein, gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit? Oder ich gehe einfach mit und höre nur zu. Aber ich glaube, manche Sachen hilft es auch, wenn man sich mal traut. Man kann so tief Erfahrungen machen, die man dann nicht missen möchte. Also ich glaube, Gott schenkt auch das. Es ist wichtig, diese Beziehung zu Gott zu haben und dann hinzuhören, was gerade dran ist und nicht einfach prinzipiell zu sagen, ich bin nicht dafür gemacht. Also das fällt schon automatisch weg, sondern einfach offen zu sein, ja, auf die Situation einzugehen. Mhm. Und dann passieren Dinge, wo du sagst, wow, hätte ich mir nie zugetraut oder ja, das hätte ich freiwillig vielleicht gar nicht so gemacht oder geplant. Aber ich lasse mich drauf ein und Gott überrascht einen aufs Positive.
Also mal ausprobieren. Ja.
Genau. Mhm. Ja.
Aber das ist ja jetzt was anderes. Ja? Mhm. Da, wenn ich merke, jemand hat ein Potenzial, was ihm noch nicht bewusst ist, ich kann das ja testen, sogar mit psychologischen Tests und kann dem zeigen, schau mal, du hast ein Potenzial hier, irgendwie bist du gehindert. Ja? Mhm. Die freuen sich nachher, wenn das geht. Ja? Mhm. Aber nicht, wenn jemand ganz anders ist und ihn in einen Bereich zu legen, der nicht für ihn geschaffen ist. Ja? Der hat viele andere Aufgaben. Mhm. Hinten, nicht an der Front vorne, sondern hinten oder im Torwart im Fußball. Ich muss ja nicht alle Stürmer sein, ja. Mittelfeld.
Oh, das ist ein gutes Bild, ja. Jeder hat seine Aufgaben.
Ich glaube aber, manche wissen gar nicht, dass es die hinteren Aufgaben, die Hintergrundaufgaben gibt, weil viele denken, Mission heißt Haus zu Haus. Mhm. Ja, von Tür zu Tür zu gehen und dann sind viele abgeschreckt und denken sich, oh nein, das ist voll schwierig. Weil als ich überlegt habe, auf eine Missionsschule zu gehen, dachte ich mir, ja toll, Missionsschule, also Bibelschule, also ich will von Gott lernen, aber Mission, weiß ich noch nicht so genau. Und ich habe es einfach trotzdem gemacht und habe herausgefunden, auf viele verschiedene Arten man Menschen erreichen kann. Also wir haben zum Beispiel einen Englischkurs gehabt und haben dort versucht, Italienern Englisch beizubringen und hatten die Möglichkeit, über Gott zu reden. Das war so, so schön und ganz anders als das, was ich mir vorgestellt habe, was so schwer ist, dass jemand die Tür vor der vor der Nase zuknallt. Und manchmal muss man es einfach auch ausprobieren, um dann herauszufinden, welche verschiedenen Möglichkeiten es auch gibt in der Mission.
Genau, das habe ich gemeint. Nicht prinzipiell schon mauern und sagen, das ist nichts für mich, sondern einfach offen sein dafür.
Genau, wenigstens mal ausprobieren. Mhm. Ja. Ich danke euch. Wir schauen mal in die Bibel rein. Nehmen wir mal den Text in Matthäus Kapitel 28. Matthäus 28, dort ab Vers 18 bis 20, ein durchaus sehr bekannter Text für viele Christen. Matthäus 28, dort die letzten drei Verse im Matthäusevangelium. Kannst du uns das lesen, Carmen? Matthäus 28, 18 bis 20.
Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende.
Dankeschön. Jetzt kommt in diesem Abschnitt ein Wörtchen öfters vor, das ist das Wörtchen alles. Oder auch alle, ne, wenn es in Beziehung zu Tage steht. Was denkt ihr, warum wird das hier so betont? Mir ist gegeben alle Macht, lehrt sie alles halten, ich bin alle Tage bei euch.
Ich glaube, Gott möchte nichts unversucht lassen. Also er hat uns ausgerüstet mit jeglicher Macht. Er möchte, dass wirklich alle Menschen erreicht werden und dass sie nicht nur einen Teil der Wahrheit kriegen, sondern wirklich die ganze alles. Wahrheit. Mhm. Dass wirklich alle die Möglichkeit haben, gerettet zu werden. Also Gott wünscht sich die Fülle. Mhm. Und er stattet uns auch aus damit.
Mhm. Ich glaube, das ist einfach so der Kern der ganzen Botschaft und das ist absolut, also da gibt's keine Ausnahmen. Hm. Er hat die Allmacht und er möchte mit aller Kraft alle gewinnen.
Und auch aufgrund seiner Macht, die er am Anfang stellt, gibt er ihnen diesen Auftrag zu gehen und gibt ihnen auch am Ende nochmal die Verheißung mit, dass er immer bei ihnen ist. Ja.
Ich finde, das ist so schön eingepackt. Also Gott kann's und du bist in der Mitte und er ja, er bindet dich mit ein. Ja, du bist die Mitte des Balles und dann schickt er dich los. Ja. Mhm.
Was denkt ihr nach diesem Auftrag, den wir hier lesen, und man könnte noch andere Texte nehmen, und wir nehmen jetzt mal den hier heraus, muss ein Christ sein, Glauben bekennen? Oder kann man auch Christ sein im stillen Kämmerlein?
Ja, ich würde die Bibel selbst jetzt mal zu Rate ziehen. Wie war es denn zur Zeit Jesu, ja? Den Auftrag hat er dann gegeben, aber er hat es ja schon vorgemacht mit seinen Jüngern. Ja, er hat ja die frohe Botschaft seit dem ersten Kapitel Markus und so weiter, fängt es ja gleich an. Das Reich Gottes ist nahe gekommen und so weiter. Und er hat verkündigt das Evangelium des Reiches. Er hat es ja schon gemacht, ne? Obwohl er noch nicht gestorben ist. War noch nicht final. Und was sehen wir? Wir sehen 12, die mit ihm gegangen sind. Und dann sehen wir eine ganz größere Gruppe, die sie bedient hat, die sich gekümmert hat und viele andere Sachen getan hat. Nicht jeder war jetzt beauftragt, die Wunder zu tun oder zu gehen oder von Haus zu Haus, sondern es war eine große Gruppe von anderen, die uns an anderen Stellen beschrieben werden. Es war nicht nur Inhaltthema. Auch in der Apostelgeschichte, Paulus sagt, wir müssen für das Wort da sein. Und die anderen waren zum Teil für beides oder nur für die Nahrung da, dass das stimmt, dass die Griechen auch was bekommen haben. Also es gab verschiedene Aufgaben. Wir sind so sehr im Wort, weil das Wort ja für uns alle Maßstab ist, aber nicht alle haben die ganze Zeit verkündigt. Das war überhaupt nicht so im Plan.
Ja, das schon, ja.
Jesus selbst ist ja auch herumgegangen, hat gepredigt und geheilt und geholfen. Und selbst, also das Heilen war oft die Predigt. Also dann haben die Leute sie wollten eigentlich nicht mehr weggehen von Jesus. Und da musste er eigentlich kein Wort sagen, sondern die Bedürfnisse erfüllen, dort helfen, wo Not ist. Das hat ausgereicht. Und ich denke, das können wir auch anwenden, wenn wir diesen Auftrag sehen. Es heißt nicht, dass wir alle Evangelisten werden müssen. Ich glaube, da sind wir uns einig wahrscheinlich.
Ja, keine Frage.
Und können wir auch nicht alle.
Nehmen wir mal, Nehmen wir mal die heutige Zeit, zum Beispiel das, was wir jetzt machen. Wir vier reden hier und verteilen das Wort. Und ein ganzes Team dahinter macht es ja eigentlich, dass wir das überhaupt an unsere Zuhörer hinbekommen.
Sicher, ja. Das siehst du ja auch in der Raumfahrt am besten, oder? Die haben damals einen Astronauten in eine Raumkapsel reingesteckt, aber das große Team dahinter hat das eigentlich erst möglich gemacht.
Riesenteam.
Und oft haben die nichts weiter gemacht, als da drin zu sitzen und dann wieder runterzukommen. Ja.
Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass alle in die gleiche Richtung gehen. Also, dass wir vorwärts gehen.
Das ist der Punkt.
Egal, wo wir stehen.
Gemeinsames Ziel.
Genau.
Das auch zu erreichen. Und ich sag mal, wenn ich das hier richtig lese, sagt ja Jesus im Vers 19, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Also er möchte schon, dass das Evangelium zu allen Menschen kommt. Das ist Gottes Werk, das ist sein Auftrag, das ist sein Ziel. Er hat ja extra auch die Jünger dazu ausgebildet, hat dem Petrus ja gesagt, ich mache dich zu einem Menschenfischer. Und dann gehen sie auch hin und wir lesen die Apostelgeschichte und merken, wie sich das ausbreitet und wie Gemeinden entstehen und wie Paulus dann dazukommt und am Ende das Evangelium auch Rom erreicht und das ganze Römische Reich erreicht. Noch nicht die ganze Welt, aber damals das große Reich erreicht. Und das ist schon sein Auftrag, sein Ziel. Jetzt können ja manche diesen Text hier in Matthäus 28 nehmen und sagen, schau, das ist ein Missionsbefehl. Das Christentum hat Autorität. Jesus hat Autorität. Es geht um einen Eroberungsfeldzug. Lasst uns die Leute zu Christen machen. Und wenn sie nicht wollen, dann halt mit Gewalt. Bist du nicht willig, gebrauche ich Gewalt. Hat es in der Geschichte gegeben, oder? Bisschen? Was denkt ihr, ist das damit gemeint? Wollte Jesus, dass das Evangelium so gewaltsam rüberkommt, am Ende sogar auch ein Staatskirchensystem entsteht, dass jeder Andersdenkende gleich umgebracht wird?
Wenn das Evangelium von Jesus ist, dann muss ich mir anschauen, wie hat Jesus gehandelt selber? Und ich sehe das in der ganzen Bibel nicht, obwohl er die Macht gehabt hätte. Das ist das Oberste, das bedingt ja Liebe, dass ich diese Freiheit habe, selbst zu entscheiden. Und die steht er uns zu, auch wenn das für ihn wahrscheinlich manchmal sehr schmerzhaft ist, weil er zuschauen muss. Aber er hat sich dafür entschieden, dass wir das freiwillig machen dürfen. Also er hält uns die Hand hin, aber er zwingt uns nicht zuzugreifen.
Ja.
Der Paralleltext auch in Markus, ne? Das Evangelium, die frohe Botschaft predigen und dann, wer gläubig geworden ist, wer dem vertraut und getauft, wird errettet werden.
Ja.
Johannesbrief, das Licht ist in die Welt gekommen, aber ja. sie haben mehr die Finsternis geliebt. Das ja. ist das Problem, ne? Und freier Wille.
Ja, ja, also kein Zwang. Ja.
Auf keinen Fall.
Jesus bietet es an. Also in Vers 17 steht ja hier auch, viele sahen ihn, warfen sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Mhm. Und dann sagt er das, dann gibt er den Auftrag, obwohl dort Leute stehen, die zweifeln. Mhm. Und ich glaube, wir haben auch nicht die Macht, die Herzen zu verändern, das kann Gott, aber wir können es anbieten.
Das ist der Punkt, ja. Am Ende ist es ja Gottes Werk, das er vollbringt. Man könnte auch der Frage nachgehen, ist es dann unsere Schuld, wenn die Menschen verloren gehen, weil wir ihnen das Evangelium nicht bringen? Versteht ihr den Gedanken? Mhm. Was denkt ihr darüber?
Ja, wenn wir schweigen, wenn wir schweigen und die Leute uns fragen oder dass wir nicht versuchen würden, an sie ranzukommen, natürlich nur jeder mit seiner Gabe, auch da, ja. Wenn der Prophet, der Evangelist nicht redet, oder wenn ich als normales Gemeindeglied verschweige meinen Glauben, wo ich reden soll, es gibt Zeit zum Schweigen, es gibt Zeit zum Reden, aber in meinen Fähigkeiten.
Ja.
Ja, wenn der Prophet mal nicht wollte, Jona, wir sehen, was dann passiert.
Das ist eine Geschichte.
Ja, andererseits, Paulus nimmt es an, wir sehen auch, was passiert ist. Das ist unglaublich, ne? Ganz Kleinasien.
Ja.
Ja. Ein Mann mit ein paar Freunden und die anderen haben voll unterstützt. Und natürlich Nachbarschaft, ihr da seid das Licht der Welt. Vielmehr, wenn wir so die, bei den normalen Geschwistern sehen, da ist viel stärker, auch was Jesus sagt, ist, daran werden sie erkennen, ja, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist ja, ihr seid das Licht der Welt, ja nicht indem wir reden, indem wir leben. Ja, und dann fragen sie uns, ja. Dann fragen sie uns nach unserem Glauben und dann werde ich nicht schweigen.
Genau, ja. Diese schönen Texte in Sacharja, ne, wo sie dann kommen und einen Rockzipfel festhalten und sagen, da wollen wir leben, dieser Gott, der gefällt uns. Nun, der Missionsauftrag hier von manchen wird er vielleicht auch verstanden wie ein Befehl, ja, dass man das tun muss und dann geht man halt los und zieht halt los und macht das ja aus einer Pflicht heraus. Lass uns mal ein paar Texte lesen, die wir auch in der Bibel finden. Ich teile sie mal ein bisschen auf. Bojan, kannst du uns Jeremia 20, Vers 9 lesen? Denise, Lukas 24, 32. Ich lese dazu mal Apostelgeschichte 4, Vers 20 und du hast 1. Korinther 9, Vers 16. Und dann fängt Bojan einfach mal an, den Text zu lesen.
Jeremia 20, Vers 9. Doch so oft ich mir sage, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen reden, wird es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Und ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter auszuhalten. Ich kann nicht mehr.
Ja, danke. Was steht in Lukas 24, 32 dazu?
Genau. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete.
Danke. Jetzt haben wir Lukas 4, Vers 20. Hier sagen die Jünger, es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben.
Und ich habe 1. Korinther 9, Vers 16. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte.
Okay, was denkt ihr, was haben diese Texte gemeinsam? Sprechen Sie hier von einer Pflicht? Ich muss es tun? Ja. Oder was ist hier gemeint?
Ich kann gar nicht anders.
Kann ich anders?
Es kommt aus mir heraus.
Ja, aber es sind unterschiedliche Aufträge. Das eine ist, das prophetische Wort zu predigen als Prophet oder Evangelist. Und das andere ist, was hat der Herr für mich gemacht? Interessant, dass eines Tages wollte einer Jesus nachfolgen. So wie Jesus hat seinen Jüngern gesagt, kommt zu mir, ich mache euch zum Menschenfischer. Das ist eine spezielle Berufung. Ja. Und Gott hat ihm nicht erlaubt, Jesus hat ihm nicht erlaubt, sondern gesagt, geh zu den Deinen und erzähle, was der Herr für dir getan hat. Das ist ja nicht nur, dass jeder sich berufen fühlen soll, Lehrer zu werden. Jakobus warnt uns, werden nicht viele Lehrer oder Evangelisten. Wir werden höheres, strengeres Gericht erhalten. Aber was der Herr für dich getan hat, wenn du gefragt wirst oder wenn du es erlebt hast, zu erzählen, ein Zeugnis zu geben, das ist jeder berufen.
Ja.
Ich finde, dieses im Herzen brennen, das ist ein bisschen, wenn ich das vergleiche, wie so ein Verliebtsein. Also man ist so aufgeregt und möchte das teilen, was man mit Gott erlebt hat. Also mir ist das so gegangen. Ich konnte gar nicht aufhören, da war so ein Redeschwall. Und da musste man fast gucken, dass man nicht zu viel sagt oder was man sagt. Aber es war schön, es war wirklich schön. Und es war von Herzen. Und da war kein Zwang dabei.
Sicher, ja. Wenn das auch so diese erste Liebe, da kann es manchmal passieren, dass man auch so in Fettnäpfchen hineintritt vielleicht. Und manche sich dann wundern. Und aber dieser Drang macht was ganz anderes. Weil wenn man das jetzt nur aus Matthäus 28 so versteht, wie das ist eine Pflicht, die muss ich tun. Und dann am Abend vielleicht sich sagt, ja, ich war jetzt 2 Stunden unterwegs und macht einen Haken dran. So Checkliste abgearbeitet. Oder wenn man einfach merkt, hey, hier ist so eine Erfahrung, die Gott mir geschenkt hat. Das ist so wie, wenn man ein tolles Restaurant gefunden hat und das anderen wissen lassen möchte, dann sagt mir auch nicht, jetzt musst du da unbedingt hingehen und wenn du nicht hingehst, dann gibt es eine Strafe.
Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Wir wissen heute, wir haben eine Studie in Heidelberg, die wurde 40, 50 Jahre lang gemacht und sehr komplex. Und wir wissen, dass die Menschen, die was aus Zwang tun müssen, im Glauben ungesünder sind als die Atheisten. Deswegen die spontane Gottesbeziehung, die liebevolle Spontane. Und das ist das. Und das wirkt auch authentisch. Das ist viel ansprechender. Wenn es aus Zwang ist oder Verdruss, sagt er in 2. Korinther 9, dann will Gott die Gaben gar nicht. Das ist auch nicht gesund. Wir wissen, dass wir krank werden, wenn wir ständig aus Zwang. Sondern vielleicht brauchen wir wieder Motivation, die erste Liebe zurück, dass wir dann so in unserer Art das weitergeben. Und das ist gesund und das andere, das passt nicht, das krank machen. Sowas kann Gott nie wollen. Ja.
Das ist durchaus ein sehr interessanter Gedanke jetzt, weil mir kommt jetzt der Gedanke, hier würde sich so ein bisschen der Kreis schließen, weil zum einen reden wir jetzt darüber, mit anderen über Gott zu sprechen. Gleichzeitig ist unser Thema in dem Quartal im Glauben wachsen. Okay. Wo würdet ihr sagen, ist denn da jetzt der Zusammenhang? Wie kann ich denn jetzt im Glauben wachsen, wenn ich mit anderen über Gott rede?
Tja, das ist so wie bei allem, was man jemand anderen erklärt, profitiert man selbst ganz viel mit. Also wenn ich jetzt beim Lernen denke und ich erkläre eine Matheaufgabe oder etwas jemanden, dann muss ich selbst mich damit auseinandergesetzt haben und indem ich es ausspreche und versuche, das dem anderen zu erklären, kriege ich selbst so viel noch mit. Oder ein Lektionsgespräch, wenn man sich austauscht. Es geht einfach, wenn ich drüber rede, dann erweitert sich der Horizont und auch die Beziehung.
Man muss nachdenken, warum man wirklich das glaubt, was man glaubt. Also ich habe das in meiner Arbeitsstelle erlebt. Ich war noch recht jung, fertige Krankenschwester und habe mich dann dafür entschieden, mit den Auszubildenden viel zu arbeiten und sie an die Hand zu nehmen. Und es war tatsächlich manchmal ein bisschen unbequem, weil ich dann festgestellt habe, ich habe doch auch noch einige Wissenslücken, die ich nicht haben sollte. Aber es hat mich so herausgefordert und ich bin wirklich dran gewachsen, wusste dann am Ende mehr. Und manche Schwestern, die vielleicht schon länger in dem Beruf waren, für die war das sehr unbequem. Die wollten das nicht so gerne, immer wieder hinterfragt zu werden und immer wieder zu überlegen, warum mache ich das so, sondern ich mache es halt einfach so. Und ich denke, es tut uns gut im Glauben, immer wieder alles zu durchdenken und die Fragen sich neu zu stellen, weil daran können wir wirklich wachsen.
Und es gibt uns die Chance, eine Erfahrung zu machen. Das haben wir ja gerade gesagt, weil wenn wir die Erfahrung dann machen, dann ist es ein ganz anderes Brennen, als es nur aus Pflicht zu tun.
Und einen frischen Blick drauf. Also gerade wenn ich mit Leuten rede, die vom Glauben oder von der Bibel noch gar nichts wissen und die stellen Fragen, wo ich mir denke, ich habe den Text schon 100-mal gelesen, ich wäre nie drauf gekommen, das so zu fragen. Aber das macht einfach frisch wieder. Ja,
ja, danke euch. Schauen wir uns noch einen Text an, den schreibt Petrus in seinem Brief. 1. Petrus Kapitel 3. Dort haben wir durchaus einen etwas längeren Abschnitt. Wir brauchen auch hier den Zusammenhang, um besser zu verstehen, was Petrus hier, was sein Anliegen ist, worum es ihm hier geht. 1. Petrus Brief Kapitel 3. Bojan, könntest du uns diesen Abschnitt lesen? Das ist dort 1. Petrus 3 ab Vers 8 bis Vers 16.
Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken. Seid nicht bestürzt, sondern halte den Herrn Christus in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird.
Dankeschön. Längerer Abschnitt. Also bevor jetzt Paulus darüber spricht, wie wir unseren Glauben verteidigen sollen, ruft er die Gemeinde hier auf zu Einheit, zu Mitgefühl, zu brüderlicher Liebe, auch zu Barmherzigkeit, zu Demut und vielen anderen Punkten. Was denkt ihr, warum ist jetzt die Arbeit an unserem eigenen Charakter und an unseren Beziehungen in der Gemeinde, ja, innerhalb der Gemeinde, eine wichtige Vorbereitung für die Mission? Warum ist das wichtig?
Also ich denke jetzt gerade an deine Anfangsgeschichte.
Ja,
wenn ich meine eigenen Herausforderungen weiß und dran arbeite, dann wird das vielleicht nicht so schnell passieren. Okay. Also dann, wenn ich versuche, daran zu arbeiten, bringt das mir selbst ja was, weil ich wachse und das ja eigentlich auch nicht will. Das sind ja Eigenschaften, die jetzt nicht erstrebenswert sind. Wenn ich wütend werde oder jähzornig bin oder den anderen niederdrücke. Wir wollen ja alle das sein.
Ja.
Und von daher.
Ja. Es ist irgendwie nicht kompatibel, das, was wir reden, mit dem, mit der Praxis. Ja. Wenn die Praxis so ist, zum Beispiel in Galater sagt Paulus, gibt, in Epheser, gibt dem Teufel keinen Raum. Wir können Gott oder dem Teufel Raum geben. Zum Beispiel ein Text vorher sagt, ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen mit Einsicht, mit den Frauen als ein schwächeren Gefäß, den Weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solche, die Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Merkt ihr, wenn ich praktisch nicht lebe danach, mit meiner Frau, mit anderen in Liebe und Wertschätzung, kann Gott nicht, die Gebete werden überhaupt nicht erhört. Ja. Was ist das, eine Mission, wenn wir nur reden und keine Kraft dahinter ist?
Ja.
Mir ist alle Macht gegeben. Das heißt, es ist nicht sein Problem, es ist unser Problem. Wenn wir nicht in seinem Bereich leben, dann sollen wir lieber schweigen, machen wir weniger Schaden. Wenn du sagst, du sollst nicht lügen und lügst, der Name Gottes wird gelästert wegen uns. Weil wir kommen im Namen Gottes, aber leben nicht so. Katastrophe.
Ja.
Ich glaube, wir sind uns manchmal auch nicht bewusst, wie sehr wir auch beobachtet werden von Menschen, die den Glauben nicht haben. Und der Glaube setzt einen sehr hohen Standard voraus. Und sie möchten das dann auch in unserem Leben sehen und in der Gemeinde sehen. Und wenn sie uns nur reden hören, aber unser Leben etwas anderes zeigt, dann können sie es auch nicht glauben, dann können sie es nicht annehmen, weil dann sehen sie, dass es nicht funktioniert anscheinend. Ich war in der Stadt unterwegs und habe jemanden getroffen, der hat, ich weiß gar nicht, das war irgendwas, Buddhismus, Hinduismus oder sowas, hat uns darüber etwas erzählen wollen und hat sehr weit ausgeschweift. Aber er sah so traurig aus. Und ich habe mir ihn angeschaut und ich hatte wirklich Mitleid und dachte mir wirklich, du bist überzeugt davon, aber ich sehe es nicht in deinem Leben. Und mir hat dieser Friede gefehlt. So. Und natürlich wusste ich, wo die Quelle ist. Und hätte mir so sehr gewünscht, dass ich ihm mehr von meinem erzählen könnte, als er mir versucht, seins zu erklären. Ja.
Das ist richtig, ja. Letzten Endes ist es geht da um die Gemeinde hier. Petrus, geht es um die Gemeinde. Und wenn es tatsächlich gelingt, Menschen in die Gemeinde einzuladen, dann wollen sie ja auch sehen, dass das funktioniert. In der Gemeinde, diese Atmosphäre. Ellen White sagte mal in diesem Buch Auf den Spuren des großen Arztes, auf Seite 391 steht das, ja, das stärkste Argument zugunsten des Evangeliums ist ein liebevoller und liebenswürdiger Christ. Das ist das stärkste Argument, sagt sie hier. Schauen wir uns mal Vers 15 genauer an. In diesem Abschnitt hier in 1. Petrus 3, Vers 15. Er beginnt ja gleich am Anfang und sagt damit, heiligt vielmehr Gott, ich habe ja die Schlachterbibel, ja, heiligt vielmehr Gott, den Herrn in eurem Herzen. Was denkt ihr, warum ist das wichtig? Wie geht das überhaupt? Wie gelingt das? Was meint er hier? Was ist das so für eine Grundhaltung, die hier mitschwingt?
Ja, Jesus sagt ja selbst, aus dem Herzen kommen böse Sachen. Ja, wenn ich Christus im Herzen habe, der wirkt ja dagegen.
Dann kommt Gutes raus, nicht
wahr? Dann kommt Gutes raus.
Okay. Das heißt, eine Grundvoraussetzung ist, vom Herrn erfüllt zu sein. Ja. Vom Herrn erfüllt zu sein. Das ist ganz wichtig. Das merken wir hier in diesem Text, wie er das beschreibt und am Ende bei all den Dingen, die hier auflistet, genau zu diesem Punkt kommt, vom Christus erfüllt zu sein, diese Beziehung mit ihm zu haben. Und dann setzt er fort in Vers 15 dann, ja, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und dann betont er noch die Haltung, Sanftmut und Ehrerbietung. Was denkt ihr, wie ist es möglich, alle Zeit bereit zu sein? In dem Land, wo ich aufgewachsen bin, da gab es immer so einen Spruch am Anfang des Schultages. Da haben sie uns immer gefragt oder aufgefordert, seid bereit. Wir haben geantwortet mit immer bereit.
Ich glaube, nur ein Gefäß, das gefüllt ist, kann weitergeben.
Ja.
Und wenn wir uns täglich füllen lassen von Gott, wenn wir mit Gott in den Tag starten, dann kann er uns ausrüsten für all das, was kommen mag.
Ja.
Also es gibt Menschen, die sogar sagen, ich möchte dafür beten, dass ich heute mit drei Menschen über Gott reden kann. Und ja. Gott wird das Gebet sicherlich nicht ablehnen.
Ja.
Ganz im Gegenteil, er freut sich über solche Gebete.
Ja.
Aber wir brauchen Gottes Beistand dabei.
Mhm.
Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wir leben in einer Welt, das ist alles Feindesgebiet. Also wir müssen, und manchmal sind wir in so einem Arbeitsstrudel drinnen, dass vielleicht die Gemeinschaft mit Gott zu kurz kommt und wir das gar nicht merken, weil es einfach läuft. Ja? Und wenn ich mich nicht immer wieder da einnorde, dann verliere ich die Richtung. Ganz langsam. Das ist ja nicht so, dass ich auf einmal in die andere Richtung gehe, sondern es ist ja immer so ein leichtes Abweichen. Und ich glaube, da passiert schon, dass ich dann eben nicht bereit bin oder dass mir Sachen passieren, die ich gar nicht will, aber die einfach durch die Sünde, die da ist, die Einfluss nimmt auf mein Leben und mein Handeln.
Ich sehe da drin durchaus auch noch eine Art Auftrag, eine Herausforderung insofern, weil wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, Jesus hat es seinen Jüngern versprochen, dann brauchen sie nicht vorher sich jetzt schon tiefe Sorgen machen, was werde ich da sagen und so, dann wird es in dem Moment gegeben werden. Ja, das hat er versprochen und das haben die Jünger auch erleben dürfen, wie sie dann da vor den Anklägern stehen, vor dem Hohen Rat stehen und dann am Ende staunen die nur noch und sagen, ja, das sind doch einfache Leute, wie können die sowas wissen, wie können die sowas sagen. Ja, das ist das eine und das andere sehe ich aber auch so ein Stück weit eine Art Hausaufgabe für uns als Christen, dass wir auch so ein Stück weit wissen vielleicht, wir müssen also auch informiert sein, wie denken überhaupt die Leute, die keine Christen sind? Wie denkt ein Atheist? Wie denkt ein Buddhist? Wie denkt ein Katholik? Wie denken die Leute, mit denen ich im Alltag zu tun habe, damit ich dort vielleicht anknüpfen kann? Damit ich nicht in Fettnäpfchen trete, sondern vielleicht sogar auch eine Gesprächsbasis finde, dass ich da irgendwo andocken kann. Ja. Das braucht natürlich Zeit, das braucht Vorbereitung, aber es ist möglich. Gerade wenn man vor sich jemanden hat, der jetzt vielleicht nicht an die Schöpfung glaubt, aber ich glaube an die Schöpfung, wie kann ich anknüpfen? Ja, wo sehe ich da Berührungspunkte und sowas? Ja.
Das kommt ja bis in Vers 16, ja.
Ja.
Nicht nur seid bereit und verantwortlich, sondern ja. mit Sanftmut und ja. Ehrerbietung ja. oder Furcht, versteht?
Ja.
Das ist ja nicht jetzt nur, ich sage jetzt ein Thema, du musst auch respektvoll
ja.
mit dem anderen umgehen, verständnisvoll.
Ja.
Ihm auch Gutes unterstellen und nicht gleich, oh, wir sind die Richtigen, ihr seid die Falschen. Nein, sondern die Art wird hier auch angesprochen. Das heißt, vorher, ich soll mich ethisch verhalten, jetzt kommt die Art und dann komm nochmal, hab ein gutes Gewissen. Ja. Kontrolliere dich auch selbst. Lebst du wirklich danach? Nicht, dass ich keine Fehler mache, aber ich versuche danach zu leben. Ja.
Ja. Eben gerade in Vers 16, ne? damit die euren guten Wandel sehen in Christus, die zwar lästern, aber du verhältst dich gut, was wollen sie noch dagegen
Argumente.
Sagen?
Ja. Ja. Das stärkste Argument.
Genau.
Ja. Oder was du gesagt hast.
Ja, ja, ne?
Das stärkste Argument, der sieht überhaupt nicht glücklich aus.
Ja, genau. Genau, ja. Natürlich auch hier die Grundhaltung, spricht er ja an mit Sanftmut und Ehrerbietung, klingt ganz anders als Zank und Streit. Also ich komme jetzt nicht so mit dieser Haltung, ja, jetzt will ich auch mit dir streiten und ich habe Recht und egal, was du sagst, ich behalte Recht. Ja. Sondern da spricht schon diese liebevolle Einstellung, authentisch sein und natürlich auch Respekt bewahren. Hier merken wir, ist Jesus ein großes Vorbild. Er hatte auch zu seiner Zeit mit Menschen zu tun, die Pharisäer und andere, die lagen oft falsch. Irgendwann hat er natürlich dann auch ganz klar gesagt, was er drüber denkt. Aber das war nicht gleich sein erster Ansatz, um mit den Menschen zu sprechen. Im Gegenteil, wir finden sogar Texte, wo er zum Essen eingeladen wird von einem Pharisäer. Und er wusste genau, der schaut jetzt genau, was er macht. Und dann gibt es dann solche Diskussionen wegen Händewaschen und anderen Sachen. Ja.
Oder er überhört manchmal was,
ja, genau.
geht nicht gleich ein und streitet. Nein.
Ja. Okay, in den letzten Minuten, die wir noch haben, vielleicht noch eine Frage. Heute ist es ja doch am besten, mit Menschen in Kontakt zu kommen über Freundschaften. Was denkt ihr, wie ist das möglich, heute Freundschaften aufzubauen, wenn man doch so unterschiedliche Werte hat, vielleicht auch einen unterschiedlichen Lebensstil hat? Ist man nicht doch am Ende zufrieden mit der Gemeinde, die man hat und den Kontakten, die man hat? Ja,
Lebensstil jetzt, je nachdem, wie du ihn meinst, ist nicht unbedingt mit Werten verbunden. Kann ja auch kulturell verbunden sein. Aber interessant, dass Johannes in Kapitel 3 in Jesu Rede sagte, den Text, den ich vorher zitiert habe, das Gericht ist aber das, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Das heißt, es geht um Licht und Finsternis. Es gibt viele Menschen in der Welt, die Licht suchen. Werte, Liebe, Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit, Treue, Sanftmut, Freundschaft, Freude. Und nicht nur falsche Werte, also Werte, die Bibel verurteilt. Das heißt, die Trennung geht nicht, hier sind die Juden und hier sind die Adventisten oder Christen und hier sind die anderen, sondern Licht und Finsternis. Und nur weil wir jetzt formal das Licht haben, heißt ja nicht, dass wir leben, haben wir ja gerade gesprochen. Aber es gibt in der Welt viele, viele Menschen, die wirklich Treue und Liebe und aufrichtig sind, wo wir sagen, boah, da kann ich mir eine Scheibe abschneiden. Und in diese Einstellung müssen wir reingehen, ja. Und diese Leute suchen wir. Und die anderen auch. Wir möchten, dass sie sich bekehren. Dass sie merken, dass sie zerstören das Leben. Die versuchen wir auch zu lieben, auch die Feinde, ja, die uns zerstören. Aber es gibt viele, die wollen schon das Gute.
Ich glaube, es kommt wirklich darauf an welchem Platz uns Gott gesetzt hat. Also Gott macht das bewusst und er gibt uns diesen Kreis, auf den wir Einfluss nehmen können. Und ja, es muss nicht unbedingt außerhalb der Gemeinde sein. Es gibt viele, die einfach verloren sind oder noch gar nicht richtig wissen, wo sie im Glauben stehen. Und auch für die kann man da sein und Vorbild sein und sie an die Hand nehmen. Also ich kann mich daran erinnern, ich fand das so toll, dass es Leute in der Gemeinde gab, die gesagt haben, hier, komm mal mit zur Jugendstunde, mach hier mal mit und ich nehme dich da mit. Und es war schön, weil man wurde gesehen und da ist gleich Beziehung entstanden irgendwie. Und dann hat man auch mehr nachgeschaut und nachgefragt und dann viel gelernt, ja. Und das können wir auch innerhalb der Gemeinde und natürlich auch außerhalb der Gemeinde, wenn wir unseren Hobbys nachgehen oder einen Führerschein machen oder solche Dinge. Es gibt ja immer wieder, wo man dann doch eine Gemeinsamkeit mindestens hat, auf die man aufbauen kann.
Vielleicht eine kleine Erfahrung. Wir machen ja jedes Jahr als junge Leute, ich bin ja nicht jung, aber ich leite es mit inhaltlich, Bible Sport Camp, wo wir tatsächlich viele kommen von unseren Freunden, auch Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben, wegen dem Sport. Ein bisschen Spiritualität kann ja nicht schaden, ertragen wir. Und letztes Jahr kommt auch ein junger Mann, 25 Jahre, und sagt dann am ersten Abend, Atheist, und sagt, danach suche ich mein ganzes Leben. Boah, wie schön, dieses Licht aus dem Wort und wie wir umgehen, das war ihm, das war das Erste. Und dann die Schrift, ne? Die suchen das, die suchen nach Licht.
Ja, das bestätigt erneut, ne? Wie es Ellen White gesagt hat, dieser liebevolle Christ ist das stärkste Argument. Und das suchen die Menschen auch in der Gemeinde, ja, dass sie das erleben dürfen. Und drum, da schließt sich der Kreis hier in Petrus, wie uns ermutigt, ermahnt eigentlich, ja, dass wir Christus in uns leben lassen. Johannes 15, die Frucht wird ganz natürlich folgen, wenn wir mit Christus verbunden sind, sodass andere auch erkennen, wer Jesus ist. Ja. Ich danke euch fürs Gespräch. Ich habe noch eine Frage an die Zuschauer. Vielleicht habt ihr oder vielleicht hast du ja schon mal die Erfahrung gemacht, dass es ganz spontan passiert ist, ein Gespräch mit jemandem zu führen und durch dieses Gespräch hast du jemanden weiter begleiten dürfen, dann schreib uns das doch in die Kommentare, deine Erfahrungen. Wir werden die Kommentare lesen und freuen uns schon darauf, von dir zu hören. Wir schließen die Runde ab mit einem Gebet. Carmen, danke, dass du mit uns betest.
Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diese Zeit des Austausches. Danke, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir es lesen dürfen, dass wir darüber reden dürfen. Herr, danke, dass du uns immer wieder nachgehst. Wir möchten dich bitten, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass wir das im Herzen tragen, dass es nicht Theorie ist, sondern dass es unser Leben ist, dass es praktisch ist und dass es nach außen wirkt, dass wir dein Licht weitergeben dürfen und andere damit anstecken und zu dir hinführen. Herr, danke für dieses Vorrecht, dass du uns hier einbinden möchtest, dass du uns gebrauchen möchtest und gleichzeitig so viel dabei schenkst. Danke, dass du alles im Überfluss gibst, dass wir darauf vertrauen dürfen. Hilf du, dass wir dieses Geschenk annehmen und weitergeben. Und ich danke dir dafür. Amen.
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 Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.